MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Am Samstag ist wieder Valentinstag. Bleibt also noch genügend Zeit für alle Verliebten, eine Rose oder einen Blumenstrauß für die oder den Partner zu besorgen. Und um einfach mal zu sagen, ich liebe dich. Der Valentinstag muss aber nicht nur ein Wohlfühltag sein, so Johannes Sporrer von der Ehe- und Familienpastoral des Erzbistums München und Freising. Wenn es in einer Beziehung kriselt, kann man den Tag auch zum Anlass nehmen, mal genauer hinzuschauen, wie die Partnerschaft wieder neuen Schwung bekommen könnte.
Und dabei helfen vor allem Rituale, mit denen Paare am Valentinstag einfach mal beginnen können, erklärt Johannes Sporrer.
Rituale, denke ich, sind immer gut als Unterbrechung im Alltag. Ich nehme da gern das Bild von einem Pflock einschlagen in die dahinschießende Zeit und einfach mal sich Zeit zu nehmen füreinander. Da sind Rituale immer gut und sich mal ganz bewusst werden, was die eigene Beziehung ausmacht, dankbar sein.
So ein Ritual kann alles Mögliche sein, vom Spaziergang über Essen gehen bis zum Kinobesuch. Wer als Christ unterwegs ist, kann noch mit ganz anderen Dingen die Beziehung auffrischen.
Sich an einen Hochzeitstag zu erinnern, vielleicht das Hochzeitsalbum mal aus dem Regal zu nehmen und drin zu blättern und einfach zurückzuschauen, zu erinnern, was man denn alles so an wertvollem Leben schon miteinander gemeistert und geschafft hat. Und man kann natürlich auch an so einem Tag dann die Hochzeitskerze anzünden oder irgendein anderes Symbol, das die eigene Liebe ausdrückt, mal in die Mitte stellen.
Um die Beziehung spirituell zu vertiefen, hält die Kirche am Valentinstag noch ein ganz spezielles Angebot bereit. Die Segnungsgottesdienste für Paare.
Es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn wir einladen zum Gottesdienst, wie gut denen es tut, wenn sie gesegnet werden. Und wie ihnen manchmal die Tränen in den Augen stehen und sie gerührt sind, voneinander berührt sind auch. Denke ich, ist schon ein Ritual, das gut tut, eine christliche Tradition, ihnen zu sagen, es ist gut, dass ihr zusammen seid, dass ihr einander habt und dass ihr ja miteinander durch dick und dünn geht.
Eine Krise zu überstehen braucht natürlich Zeit. Das schafft man nicht an einem einzigen Tag, meint Johannes Sporrer. Deshalb unterstützt die Kirche Paare in ihren Sorgen und Nöten auch jenseits des Valentinstags.
Ja, wir haben Schwerpunkt auf Kommunikationskursen. Ich denke, das merkt man ja selber, das miteinander zu reden, gut zu reden und wertschätzend miteinander umzugehen, ist das A und O einer langjährigen und dauerhaften Beziehung. Und da bieten wir schon seit vielen Jahren die sogenannten EPL, also partnerschaftlichen Lernprogrammkurse an. Daneben gibt es natürlich auch Fahrwochenenden, ein paar Tage, die den Menschen Gelegenheit bieten, gemeinsam wertvolle Zeit zu verbringen. Also da, glaube ich, gibt es sehr viele Angebote.
Der Valentinstag kann also ein schöner Startpunkt sein. Für eine kleine Geste der Liebe, aber auch für einen ersten Schritt wieder näher zusammenzurücken. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Die Blumenläden hier in München und im Erzbistum freuen sich schon auf kommenden Samstag, denn da ist Valentinstag. Laut einer Umfrage sind Blumen nach wie vor der Klassiker. Schließlich kann man damit gefühlt gar nichts falsch machen. Angeli Goldrian von der Ehe, Familien und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising sagt, besonders schön ist der Valentinstag für Paare, die noch nicht lang zusammen sind.
Weil man in der Phase, in der man so frisch verliebt ist, sowieso nichts anderes tut, als an den anderen zu denken oder ihm zu schreiben. Insofern, für verliebte Menschen ist in der Regel der Valentinstag einfach was ganz Besonderes und die feiern das mit ganz großer Begeisterung.
Die Psychologin sagt, egal wie lange Paare zusammen sind, es lohnt sich immer, einen Tag zu gestalten und da dem Partner zu zeigen und zu sagen, dass man ihn liebt. Das muss dann auch nicht der 14. Februar sein.
Wenn man länger zusammen ist, geht es, glaube ich, einfach auch ganz besonders um das Thema Wertschätzung, um das Thema, sage ich dem anderen auch mal wieder, dass er für mich nach wie vor ein besonderer Mensch ist, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass er an meiner oder dass sie an meiner Seite ist. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, auch um sowas wie eine Beziehung frisch zu halten, um so eine Liebe, auch wenn sie anders ist, ruhiger vielleicht ist, mehr Alltag dabei ist, um einfach die Beziehungsqualität aufrechtzuhalten.
Die Art, wie die Paare so einen Tag feiern, hängt dann ganz von der Beziehung und den Bedürfnissen ab.
Also das können Klassiker sein wie ein Candlelight-Dinner, kann aber auch sein, dass man einfach den Lieblingssong im Auto spielt oder kann ein kleines Post-it oder eine nette WhatsApp-Nachricht sein. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Da, glaube ich, ist es nur wichtig, dass die Paare sich kennen und wissen, wie der andere seine Liebe zum Ausdruck bringt.
Und ganz wichtig, auch wer schon länger zusammen ist, Komplimente hört der Partner auch nach 2, 10 oder 20 Jahren immer noch gern.
Wir sind ja alle ziemlich gut drin, festzustellen, wenn wir irgendwas nicht so toll finden. Aber einfach zu sagen, hey, das ist super lieb, dass du das und das für mich erledigt hast. Oder, ach Mensch, das Essen schmeckt gut. Oder, danke, dass du die Kinder abgeholt hast. Oder, mein Gott, ich freue mich einfach, dass du kommst. Also dieses Ausdrücken, wirklich das dem anderen sagen, ist einfach wichtig. Und damit es nicht alles nur auf einer sprachlichen Ebene bleibt, eine Umarmung tut in der Regel vielen, vielen Menschen gut und bringt gleich eine ganz andere Verbindung oder eine andere Schwingung mit rein.
Allerdings ist nicht jeder automatisch ein Fan des Valentintags. Wenn also ein Partner schon die Stunden zählt, der andere nur genervt ist und das alles für sinnlos und puren Kommerz hält, hilft nur eins.
Da heißt das Zauberwort auch wieder darüber sprechen, dass derjenige, der keine Lust hat zu feiern, sagt vielleicht auch warum, damit das Nicht-Feiern nicht gleichgesetzt wird mit der mag mich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der, der feiern will, sollte auch sagen, warum er es gerne feiern möchte. Und dann ist es halt einfach hilfreich, wenn man da eine gute Lösung findet. Das kann ja dann auch sein, dass es vielleicht nicht der Valentinstag ist aus einem bestimmten Grund, sondern dass es ein anderer Paartag ist, dass man eine andere Form findet, Quality Time miteinander zu erleben oder eine andere Form, Gesten der Zuneigung zu zeigen. Weil darum geht's in der Quintessenz.
Es braucht also gar nicht viel, um den Valentinstag zu feiern oder eben einen anderen Paartag. Und wenn die Beziehung doch mal feststeckt, Angeli Goldrian und ihr Team von der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung helfen weiter. Das alles natürlich ganz diskret, kostenlos und die Konfession spielt auch keine Rolle. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, es gibt viele schöne Ecken und Plätze hier bei uns in München, an denen man seiner Liebsten eine Liebeserklärung oder noch besser gleich einen Antrag machen kann. Der Baum der ewigen Liebe im Nymphenburger Schlosspark, das Ummerdom im Werksviertel oder ganz oben auf dem alten Peter. Letzteren suchen sich immer wieder Verliebte aus, hat uns Joachim Wallner, Türmer des alten Peters, verraten.
Wir haben jedes Jahr, würde ich sagen, 6 bis 10 Anfragen. Wir haben jetzt auch sehr viele Frauen, die bei uns anfragen, die dann die Initiative ergreifen wollen und eben dem Mann den Heiratsantrag machen wollen. Ich rede mit jedem Einzelnen. Wir versuchen da jedes Mal einen schönen Heiratsantrag hinzubekommen und dass auch die Menschen auf dem Turm ihre Zeit haben.
Also nichts mitten im Trubel Antrag machen, sondern ganz entspannt und in Ruhe. Ja, der alte Peter ist für diese Paare dann ein bisschen sowas wie ein Familienmitglied.
Und die haben auch bewusst oft den alten Peter gewählt, weil man glaubt es nicht, es kommen auch sehr viele Leute bei ersten Dates, die oben auf den Turm gehen, auch zusammen. Durch diese Emotionalität oben auf dem Turm, durch den Ausblick, dadurch, dass man ja so entspannt ist, funktioniert es dann auch mit Beziehungen oder aber dann halt in der Ehe.
So wie Niklas und Franziska. Das Pärchen kann sich natürlich noch sehr gut an ihren besonderen Tag erinnern.
Gefühlt wie so eine halbe Ewigkeit ist dann der Weg nach oben.
Fast ganz oben hat er dann zu mir gesagt, ja, warte noch mal kurz. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh, ich glaube, jetzt passiert's.
Ich habe so ein bisschen zittrige Knie, waren natürlich dann auch dabei.
Wie das bei den beiden ausgegangen ist und ob Franziska dann auch Ja gesagt hat, das hören Sie am Freitag hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Und sollten Sie eine besondere oder schöne Liebesgeschichte haben, die Sie uns erzählen wollen, freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ganz einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an 089-2322 und 4x5. Nochmal 089-2322 und 4x5. Wir freuen uns auch auf Ihre Geschichte. Sie hören das MKR, das Kirchenradio, an diesem Freitag, einen Tag vor dem Valentinstag. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Tja, es gibt sie nicht nur im Kino, so Liebesgeschichten, bei denen man ein bisschen mitschmachtet. Nein, passend zum morgigen Valentinstag, heute auch bei uns im MKR. Und zwar die Geschichte von Niklas und Franziska. Niklas hat sich vor ein paar Jahren überlegt, ich mache jetzt meiner Liebsten einen Antrag. Aber nicht irgendwo, sondern auf dem alten Peter, mitten in der Münchner City.
Ja, ich habe Höhenangst und damals sind wir öfters zum, ich nenne es mal Höhentraining, auf den Alten Peter gegangen und von da aus auch die Aussicht über München genossen. Und bei dem Alten Peter treffen so zwei Extreme von mir aufeinander. Meine größte Liebe und Freude in Form meiner Freundin und die größte Angst in Form von der Höhe.
Also schreibt Niklas an die Pfarrei und bekommt Hilfe.
Ich war die ganze Zeit vorher, also schon Tage vorher, aufgeregt. Den Donnerstag morgens bin ich mit der U-Bahn reingefahren mit einem Rucksack und hatte dort ein Champagner und Gläser und ein bisschen Deko und eine Lichterkette und eine Rose dabei, dass ich oben das Turmzimmer schon etwas dekorieren kann. Also unter dem Vorwand bin ich natürlich in die Stadt gefahren, weil ich noch einen dringenden Termin hatte.
In Baumarkt wolltest du?
In Baumarkt wollte ich, genau.
Deswegen habe ich ihm auch noch einen Auftrag über Blumen gegeben für den Garten. Die er tatsächlich auch mitgebracht hat.
Ja, genau, damit es halt nicht direkt auffällt, bin ich dann auf dem Rückweg nochmal zum Baumarkt tatsächlich und habe Blumen gekauft. Und wo ich dann zurück in die Wohnung gekommen bin, ja, ich sag mal so, habe ich so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd aufgebaut. Ja, ich habe was vor mit dir, ich habe eine Überraschung für dich. Es ist in der Stadt und ja, jetzt musst du eigentlich so den Ort erraten, wo das Ganze ist, ja.
Die beiden steigen in die U-Bahn und beim Alten Peter ist dann die Tür zum Turm offen.
Sind wir rein und ich war dann sehr aufgeregt. Ich dachte dann so, okay, was ist denn jetzt hier los? Und Niklas ist dann vorgegangen. Es sind ja zahlreiche Stufen nach oben. Das heißt, ich hatte auch noch einige Zeit zu überlegen. Ja, sehr viele Gedanken, die da durch meinen Kopf gegangen sind von, was passiert jetzt? Was will er mir denn zeigen? Und ob jetzt gleich der Alarm losgeht, ob es erlaubt ist, dass wir hier einfach so sind. Ja, fast ganz oben hat er dann zu mir gesagt, ja, warte noch mal kurz. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh, ich glaube, jetzt passiert's.
306 Stufen geht's rauf auf den Alten Peter und die ziehen sich auch für Niklas.
Gefühlt wie so eine halbe Ewigkeit ist dann der Weg nach oben. Spannend, auf jeden Fall, es war echt spannend, ja. Und ich sag mal so ein bisschen zittrige Knie waren natürlich dann auch dabei. Genau, und die Vorfreude halt natürlich.
Ja, und die steigt auch bei der wartenden Franziska.
Und dann durfte ich ums Eck schauen und dann stand Niklas da und hat ganz liebe Worte gefunden und dann ist er auf die Knie gegangen und hat die Frage der Fragen gestellt und ja, es war relativ eindeutig und klar, dass es nur eine Antwort geben kann. Und ja, die war natürlich ja. Und
da war ich natürlich sehr erleichtert.
Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Ja, und der alte Peter, der gehört jetzt irgendwie auch zur Familie.
Entweder wenn meine Frau in der Stadt alleine gewesen ist oder ich und wir immer irgendwie in irgendeiner Form die Möglichkeit hatten, am alten Peter vorbeizulaufen. Entweder hat sie mir ein Bild von dem alten Peter geschickt, ich ein Foto vom alten Peter geschickt. Also, dass wir uns immer an diesen Moment erinnern. Und
es führt tatsächlich keinen Weg am alten Peter vorbei, sobald man irgendwo am Marienplatz ist. Also, ich werde magisch angezogen. Ich muss immer einmal dran vorbeilaufen.
Also wir freuen uns schon auf den Tag, wenn der Kleine dann ein bisschen größer ist, dass wir ihn auf jeden Fall damit nach oben nehmen können, ja.
Was für eine schöne Geschichte, oder? Wie schaut's bei Ihnen aus? Wie war denn Ihr Antrag? Oder wie planen Sie den Valentinstag dieses Jahr? Verraten Sie es uns. Schicken Sie uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an 089 23 22 und 4x die 5. Wir freuen uns auch über Ihre Geschichte. Ja, in dieser Woche wird's wieder narrisch, denn am Donnerstag ist Weiberfasching und am Wochenende geht's bis Faschingsdienstag in den Karnevalsendspurt. Gut, hier bei uns in München und der Region war am Wochenende von Gaudiwurm bis Damische Ritter so einiges los. Da braucht's natürlich auch das richtige Kostüm. Wie schaut's denn da bei Ihnen aus? Als was gehen Sie denn in diesem Jahr?
Ich gehe als König der Schmetterlinge. Das ist ein Meme. Ja, ist so ein Partnerkostüm. Meine Freundin geht als Motte.
Ich habe ein Spezi und wir sind große Kevin-Allein-zu-Haus-Fans. Ich schaue ein bisschen aus wie Marv und er ein bisschen wie Harry und das wäre unsere nächste Idee gewesen. Mal schauen, ob es dieses Jahr was wird.
Ich werde mit meinem Partner auf eine Party gehen und ich werde mich als Tinkerbell verkleiden und er als Peter Pan.
Also ich gehe wahrscheinlich auf einen Faschingsumzug hier in München. Ich gehe tatsächlich nicht verkleidet, dafür bin ich jetzt zu alt.
Wenn sich jemand gut mit dem Thema Fasching auskennt, dann sind das wohl die Rheinländer. Stefan Maria Huppertz ist Pfarrer in München, aber Jeck im Herzen.
Ich habe einen rheinischen Migrationshintergrund und bin also mit Karneval, wie es bei uns heißt, aufgewachsen. Meine Heimatpfarrei hat jetzt seit 2x11 Jahren sogar einen eigenen Karnevalsverein, die Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb St. Marien Oberhausen e.V. Also ich weiß, was das ist und ich kann es auch.
Und auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde, Fasching und Kirche, das passt perfekt zusammen. Mehr sogar.
Ja, ich würde sagen, wir haben es erfunden. Karneval, Fasching ist ja eine urkirchliche Geschichte, dass man vor der Fastenzeit nochmal richtig aufdreht, nochmal die Vorräte plündert und dann in eine sehr reduzierte Zeit geht, um dann an Ostern wieder richtig aufdrehen zu können. Sehr gesunde Angelegenheit.
Aber beim Aufdrehen heißt es, ich achte nicht nur auf meinen Spaß, sondern auch auf andere, sagt Pfarrer Huppertz.
Freude, Spaß, bei uns im Rheinland sagt man auch, wir haben Spaß an der Freude, endet da, wo Grenzen anderer Menschen verletzt werden, wo es in der Sprache, im Auftreten, wie auch immer, irgendwie übergriffig wird. Aber da sind die Leitplanken so weit voneinander entfernt, dass dazwischen ganz viel Raum ist, um eine richtig gute, entspannte, lustige Zeit zu haben.
Und genau darum geht es doch jetzt an Fasching.
Vielen Dank, liebe Linda. Wie schaut's denn bei Ihnen aus? Gehen Sie dieser Tage in den Fasching? Und wenn ja, als was? Haben Sie vielleicht noch einen Last-Minute-Verkleidungstipp für uns? Falls ja, schicken Sie uns doch gern Ihr Bild von Ihrem Kostüm oder verraten Sie uns, als was Sie zu Fasching unterwegs sind. Einfach eine Bild- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 089-2322-5555. Nochmal 089-2322-5555. Wir freuen uns auch auf Ihre Nachricht. Auf geht's in den Endspurt in Sachen Fasching. Ja, selbst wenn dieser Tage bei Ihnen keine Faschingsparty im Kalender mehr steht, spätestens am unsinnigen Donnerstag zieht's viele raus zum Feiern, zum Beispiel auf dem Münchner Viktualienmarkt. Mit dabei ist dann natürlich auch das Faschingsprinzenpaar der Münchner Haller. Sebastian der Erste und Samantha die Erste. Sie ist in diesem Jahr Prinzessin und da wollten wir mal hören, wie man das eigentlich überhaupt wird.
Ich würde sagen, Grundvoraussetzung ist Freude am Fasching. Dann also in unserem Fall Mitgliedschaft im Verein. Wir haben das schon ein paar Jahre mitgemacht als Tänzer und gesagt, ja, es macht Spaß. Und dann muss man einfach nur sagen, man hat Lust und wenn man Glück hat, dann klappt's.
Okay, jetzt seid ihr ja als Faschingsprinzenpaar viel unterwegs auf Bällen oder Faschingsumzügen. Ihr habt so um die 200 Termine in einer Saison. Was genau ist denn eigentlich eure Aufgabe?
Ja, also ich würde sagen, unsere Aufgabe knapp zusammengefasst ist, Spaß und Fasching zu bringen. Also wir waren jetzt schon viel unterwegs, auch in Seniorenheimen, Kliniken. Und da zu sehen, wie wir empfangen werden und wie gerührt die sind und wie sie sich freuen und das Lächeln zu sehen, das ist wirklich schon eine sehr schöne Aufgabe.
Tja, Freude am Fasching, das wünschen wir Ihnen auch. Wer Samantha und ihren Prinzen Sebastian den Ersten live erleben will, diesen Donnerstag zum Beispiel, wie gesagt, ab 14 Uhr auf dem Münchner Viktualienmarkt. Wir sagen Hello! Wer im Münchner Osten, genauer gesagt in Berg am Laim wohnt, kennt vermutlich den Orden der Barmherzigen Schwestern. Einst von König Ludwig I. gegründet, bietet der Orden heute vielen Menschen eine Heimat und Pflege im Alter. Doch nicht nur Pflege und ein Zuhause bekommen die Menschen hier geboten, nein, auch einen der größten Sammlungen an Faschingskostümen der Stadt. Schwester Gisela hat den Fundus mehr oder weniger mitbegründet.
Ich bin vor 37 Jahren hierher gekommen. Und gegründet hat es die Schwester Borromea und ich bin dann auch bald gekommen. Die war kurz vor mir, ist die ins Altenheim gekommen. Und dann hat sie halt jemanden gebraucht und haben einen kleinen Raum gehabt, ganz klein haben wir angefangen. Und dann ist es, ja, das geht jetzt seit 37 Jahren, geht es jetzt schon so. Da waren wir immer zu zweit, aber jetzt bin ich alleine, weil sie nicht mehr da ist. Die ist über 100 geworden.
Ja, und aus dem einst kleinen Raum ist mittlerweile ein großer geworden, der heute jede Menge bunter Faschingskostüme aus aller Welt, von der spanischen Flamenco-Tänzerin bis hin zu Don Camillo beheimatet.
Das kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber es sind Hunderte. Alle habe ich jetzt gar nicht heraus, weil inzwischen sind schon welche weg, weil wir schon vorbereiten für unseren Fasching, der immer ganz groß gefeiert wird.
Ja, und das wie immer am Rosenmontag und am Faschingsdienstag. Natürlich freut sich Schwester Gisela auch über Spenden und nicht mehr genutzte Kostüme oder Verkleidungen.
Ich kriege immer wieder, wenn in München ein Laden zumacht, dicht, dann fragen sie, ob wir was wollen und ich will immer was. Ich brauche immer was, weil die wollen ja alle Jahre was Neues haben, meine Mitarbeiter.
Ja, und jedes Jahr aufs Neue freuen sich natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Feier. Und dass möglichst alle Schwestern mit dabei sind.
Voriges Jahr, das war das Schönste, da haben sie zu mir gesagt, schade, dass heuer so wenig Schwestern da sind, fast keine. Ja, habe ich gesagt, die sind schon da, aber die kennen sie nicht, weil sie alle so verkleidet sind. Auch die Schwestern wollen ganz gekleidet sein.
Feiern wird Schwester Gisela dieses Jahr, definitiv, das hat sie mir vorab verraten, als Cowboy. Wie es bei den restlichen Ordensschwestern aussieht, wissen wir nicht. Wir wünschen aber allen Beteiligten einen schönen Faschingsendspurt. Ja, und falls Sie nach dem Fasching ein Kostüm übrig haben, dann schauen Sie doch gern bei den barmherzigen Schwestern in Berg am Laim in München vorbei. Ich bin mir sicher, Schwester Gisela und alle Mitbewohner freuen sich sehr über Ihre Spende. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. So heißt es in einem Karnevalssong. Dann geht nämlich die Fastenzeit los. Aber wie hängt das eigentlich zusammen, Fasching und Fastenzeit? Das klären wir jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Fasching, erklärt von Willi Witte.
Seit Jahrhunderten ist der Fasching die Gelegenheit, vor der ruhigeren Fastenzeit noch einmal ausgelassen zu feiern. Früher, als es den meisten Menschen materiell noch nicht so gut ging, hat man da geschaut, was an Wintervorräten noch da war und sich nochmal mit Begeisterung den Bauch vollgeschlagen. Daher wohl auch der Begriff Karneval von Karnevale, Fleisch lebt wohl. Dann wurde das restliche Fleisch aufgegessen und ausreichend dazu getrunken. Und weil da nicht mehr viel da war, fiel der Verzicht in der Fastenzeit auch leichter. Sprachlich kommt der Fasching vom mittelalterlichen Faschank oder Fastenschank, also dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der damals noch strengen Fastenzeit. Diese fünfte Jahreszeit hat die Kirche also praktisch erfunden, auch das Närrische darin. In früheren Jahrhunderten wählten die Pfarrer einen eigenen Faschingsbischof und machten sich über die kirchliche Obrigkeit lustig. Die Welt kurzzeitig auf den Kopf stellen gilt auch heute noch als Faschingsprinzip und verkleidet sind alle gleich. Diese verkehrte Welt mit ihren Ausschweifungen wurde von der Kirche als Lehrbeispiel geduldet für die Vergänglichkeit des Menschen und der Welt. Und so muss am Aschermittwoch der Fasching der 40-tägigen Fastenzeit Platz machen mit ihrer Buße und Umkehr zu Gott. Und ganz am Ende steht wieder ein Fest der Freude, das Osterfest.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Können Sie sich noch an den Stromausfall erinnern, den es vor kurzem in Berlin gab? Mehrere Tage hat er gedauert und da fragt man sich dann schon, bin ich überhaupt darauf vorbereitet, wenn es eine Zeit lang keinen Strom gibt, das Wasser nicht mehr aus dem Wasserhahn kommt oder die Apotheke um die Ecke geschlossen hat? Die Malteser haben jetzt für solche Fälle einen Resilienzkurs entwickelt. Da kann man dann lernen, wie man in einer Krisensituation handlungsfähig bleibt. Lisa Schmaus leitet diese Kurse und hat meinem Kollegen Paul Hasel verraten, wie man für den Ernstfall richtig vorsorgt.
Menschen brauchen vor allem Wasser, um zu überleben. Deshalb hat dieses Thema für Lisa Schmaus oberste Priorität bei der Notfallvorsorge.
Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass ich entweder hier vorgesorgt habe und genügend Wasser zu Hause habe, oder ich schaue wirklich, dass ich mir in dem Moment, wo noch Wasser aus der Leitung kommt, das Wasser auffange in verschiedene Behälter. Ich kann zum Beispiel auch Töpfe aus der Küche nehmen und versuche dann, das Wasser natürlich auch zum Konservieren, das heißt haltbar zu machen, da ich ja nicht weiß, wie lange der Blackout dauert.
Außerdem sollte man beim Essen vorsorgen, rät Schmaus. Am besten Dosen einlagern, denn die halten bis zu 10 Jahre. Aber wie kann man den Doseninhalt ohne Strom erhitzen?
So ein kleiner Gaskocher, das ist was, was relativ preiswert ist. Das nimmt nicht viel Stauraum, das kann ich zu Hause lagern. Und das ist wirklich was, womit ich mir einfach meine Lebensmittel erwärmen kann. So ein Gaskocher ist eigentlich, sage ich mal, das Einfachste, was ich mir besorgen kann.
Ohne Strom fällt auch die Heizung aus. Hier ermuntert Lisa Schmaus die Kursteilnehmer, kreativ zu werden. Einen Teelichtofen zu basteln, dauert nämlich nur wenige Minuten.
Das ist aus Keramik, also quasi Keramikplatte und ganz normaler Keramiktopf dabei. Man stellt dann maximal 5 Teelichter drunter. Der gibt so Wärme ab. Also der sammelt die Wärme durch den Topf von oben und gibt dann die Wärme nach draußen hin ab. Das ist ungefähr Leistung von 200 Watt. Als Vergleich, der menschliche Körper gibt ungefähr 70 bis 80 Watt ab. Es ist jetzt nicht genügend Wärme, um einen kompletten Raum zu heizen, aber ich denke, für den Fall ist das Ganze gute und vor allem preiswerte Alternative.
Wer an chronischen Beschwerden leidet, sollte immer ausreichend Medikamente zu Hause haben. Und wer noch keinen Erste-Hilfe-Kasten hat, sollte sich einen anschaffen.
Es reicht zum Beispiel auch ein ganz normaler Erste-Hilfe-Koffer vom Auto. Da ist einfach auch alles Gängige mit drinnen und das kann ich mir einfach auch zu Hause einlagern.
Auch wichtig, immer eine Taschenlampe und Batterien parat haben, damit man Licht machen kann. Bei schlimmen Krisen kann es sogar sein, dass das Haus oder die Wohnung unbewohnbar werden. Auch dafür sollte man gewappnet sein, findet Lisa Schmaus.
Ich würde auch empfehlen, das Notfallgepäck in Angriff zu nehmen, dass man da einfach auch vorgesorgt hat und einfach weiß, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass ich mein Haus oder meine Wohnung verlassen muss, dann kann ich mir den Rucksack schnappen und habe da soweit alles Wichtige drinnen.
Noch mehr Tipps, wie man gut und sicher durch eine Krisenzeit kommt, gibt Lisa Schmaus bei den Resilienzkursen der Malteser in Traunstein. Kurstermine und Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Traunsteiner Malteser. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Weitere Tipps für die persönliche Notfallvorsorge gibt's heute Abend hier bei uns im MKR, das Kirchenradio, ab 19 Uhr in den Malteser-Momenten mit meinem Kollegen Paul Hasel. Den Podcast zur Sendung gibt's natürlich auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt. In dieser Woche bleibt's vielerorten narrisch, bunt und oftmals laut. Klar, morgen Weiberfasching, Faschingsendspurt ab dem Wochenende und es geht in die Faschingsferien. Wer bei all dem Trubel und auch ansonsten mal eine Pause braucht, dem empfehlen wir wie immer unser Innehalten-Magazin. Alle 14 Tage neu gibt's hier jede Menge schöne Beiträge für Geist und Seele und so natürlich auch in dieser Woche. Was da diesmal alles drin steckt und mehr, weiß wie immer mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Inhalten-Magazins, Florian Ertl. Servus Flo, schön, dass du da bist.
Hallo Ivo, grüß dich.
Flo, erste Frage, Faschingsfan oder ist das nichts für dich? Also ich meine, so morgen Weiberfasching, Krawatte trägst du jetzt ja keine hier bei uns im Büro, aber ist das so für dich irgendwie ein Happening, wo du sagst, ja, da mache ich mit, da muss ich mit?
Ja genau, ich werde hier jetzt über Tage verschwinden wahrscheinlich.
Das glaube ich jetzt weniger, aber ich meine, bist du Faschingsmuffel oder bist du mehr so Faschingsfan?
Ich komme ja aus München und nicht aus dem Rheinland oder aus sonstiger Karnevalshochburg. Also deswegen ist der Fasching mir, also sage ich mal, eher bin ich in der Richtung zurückhaltend.
Okay.
Aber immerhin am Faschingsdienstag, also da gibt es dann immer traditionsgemäß mittags Weißwürst.
Ja, und sehr schön.
Es gibt auch Krapfen, also insofern kulinarisch ja, der Rest ist schon.
Ja, gut, da schließe ich mich so halbwegs an, ist in Ordnung.
Nein, früher gab es am Pfarrfasching noch.
Ja, das stimmt.
Das waren, aber das ist mittlerweile auch schon an etlichen.
Da sind wir auch zu alt für, glaube ich. Ich weiß gar nicht.
Ja, da könnte man dann noch so schlimme Einlagen wie Männerballett machen.
Ach Gott, das will. Lassen wir das. Diesmal gibt's auch, wie ich schon gesagt habe, jede Menge schöner Beiträge zu lesen. Ich habe gesehen, ihr stellt unter anderem die neue Ordensreferentin in der Erzdiözese vor.
Ja, du hast es richtig gesagt. Es ist eine Referentin. Das ist auch etwas Neues.
Ja.
Es ist sogar eine Ordensschwester.
Okay.
Es ist Schwester Franziska Mitterer von den Heiligkreuzschwestern. Die sind seit einigen Jahren in Untersendling in St. Korbinian ansässig mit einer kleinen Niederlassung, haben ihr Mutterhaus in Altötting. Und ja, die Schwester Franziska, das ist eine, ja, die ist ganz gut drauf, sage ich mal auf Bayerisch.
Taffe Frau.
So kann man es sagen. Und die hat viel Erfahrung, sie ist promovierte Kirchenrechtlerin. Und dadurch, dass sie natürlich selbst auch aus dem Ordensmilieu, sage ich jetzt mal, komme, hat sie natürlich da auch ein gewisses ja, Allgemein- und Spezialwissen. Und ich glaube, Ivo, was meinst denn du, was ist denn das größte Problem von Orden heute?
Der Nachwuchs, würde ich sagen.
Richtig, sie werden immer kleiner und sie werden vor allem auch immer älter.
Ja.
Aber man spricht ja da immer landläufig so von sterbenden Orden.
Ja.
Aber die Schwester Franziska hat sie mir verraten, sie spricht nicht von alternden oder sterbenden Gemeinschaften, sondern von Gemeinschaften in Vollendung.
Okay.
Und sie möchte über diese Problematik, sage ich mal, ohne etwas schön zu reden dabei, möchte sie doch eher die Folie unseres christlichen Auferstehungsglaubens hoffen. Also Vollendung, das bedeutet ja also, Alter hat ja auch etwas wie Erfahrung, Reife zu tun. Und wenn man sich in Gott vollendet sozusagen, dann kann man es auch sozusagen gut sein lassen, in seine Hände legen. Mhm. Und dann wird es ja auch von unserer Glaubensseite her zur Vollendung gebracht und somit auch zu einem guten Ende.
Ja.
Also das ist eine psychologisch interessante Herangehensweise, finde ich. Und zumal dieses Problem ja mit der Überalterung sehr viele Gemeinschaften betrifft. Wenn man vielleicht das sieht, dann kann man auch in diesem Prozess noch, in diesem Ordensstadium sozusagen, vielleicht etwas Positives auch mit abgewinnen und auch vielleicht sogar neue Kräfte in eine andere Richtung mitlenken.
Mhm. Sehr interessant. Aber ihr habt auch dieses Mal wieder einen Schwerpunkt. Wie sieht denn der dieses Mal aus?
Ja, wir befassen uns intensiv in verschiedensten Geschichten, 4 Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, ja, mit dieser Problematik aus verschiedensten Ansichten. Ein Experte schreibt uns etwas zu einer Veröffentlichung, einer Erklärung von russischen Christen, Priestern wie normalen Christen, die, man glaubt es nicht, gar nicht so mit der offiziellen Staatsmeinung übereinstimmen. Mhm. Sie haben hier eine Erklärung verfasst, die ist relativ unbekannt und wir stellen sie mal vor. Das war schon vor einem Jahr und man weiß, wenn man da drüben also den Mund zu weit aufmacht, was dann mit einem passiert.
Ja.
Ich war zu Besuch hier bei der ukrainischen Gemeinde. Ich mache das jetzt seit Kriegsbeginn jedes Jahr immer zum Jahrestag, habe mich mit dem dortigen Pfarrer auch wieder unterhalten.
Ja.
Die Lage ist ja sehr frustrierend vor Ort, sage ich mal. Meine Kollegin hat einen Rentner besucht, der ist zu Fuß von hier, von im Landkreis Erding, in die Ukraine gewandert,
okay,
auf Friedenswallfahrt. Mhm. Auch das ist etwas Interessantes, muss ich sagen.
Absolut.
Ja, also wir versuchen wirklich, es aus verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil es eben sehr tragisch ist, die Angelegenheit, aber in all diesen Geschichten überwiegt trotz allem irgendwie die Hoffnung, sage ich jetzt mal, irgendwann muss Schluss sein mit diesen ewigen Töten, mit dem ewigen
das hoffen wir Angriffen. Schwer.
Aber wann es sein kann, das konnte niemand halt sagen.
Das hoffen wir sehr, sehr bald. Also, während viele Nachrichten unterwegs sind, gibt's mit der neuesten Ausgabe des Inhaltenmagazins jede Menge Entspannung und wunderbare Geschichten, die wirklich ans Herz gehen. Wenn Sie jetzt mehr wissen wollen, das Inhaltenmagazin bekommen Sie an und in vielen Kirchen im Erzbistum jederzeit frei nach Hause geliefert und natürlich digital mit der Inhalten-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Stolze 14 Parteien und Wählergruppen kämpfen bei den Kommunalwahlen in München um den Einzug in den Stadtrat. Da soll sich der Wähler noch auskennen. Das hat aber jetzt ein Ende, denn der Bund der Deutschen Katholischen Jugend in der Region München hat den Münchenomat aus der Taufe gehoben. Eine digitale Entscheidungshilfe, ähnlich wie der Wahlomat, speziell für junge Leute, erklärt Michael Reich von der Projektleitung.
In erster Linie ist es entwickelt von Jungen und Erstwählern für junge Menschen, also vor allem die Zielgruppe Junge und Erstwähler. Es ist aber am Ende natürlich ein Tool, was allen WählerInnen hier in München offen steht. Das ist ein Informationsangebot. Es soll ja auch keine Wahlentscheidung geben, sondern eine Entscheidungshilfe. Deswegen kann sich da jeder mal durchklicken und schauen, wie denn seine eigene Meinung so mit welcher Partei übereinstimmt.
Mit Computer, Tablet oder Handy kann der User auf der Homepage münchenomat.de die App starten. Damit schließt der Münchner BDKJ eine Lücke, denn den Wahlomat gibt es nur für die Landtags- und Bundestagswahlen. Mit dem Münchenomat bekommt der Nutzer regional wichtige Themen vorgestellt.
Dann sehe ich immer eine Aussage, das ist immer ein kurzer Satz zu verschiedenen Themen eben. Und dann kann ich bei jeder These überlegen, stimme ich der These zu, dann drücke ich auf Stimme zu, bin ich neutral eingestellt, dann kann ich neutral klicken oder lehne ich das Ganze ab. Zusätzlich gibt es bei manchen Thesen noch Infopunkte, wenn ich was nicht verstehe. Und wenn ich sage, ich habe da gar keine Meinung zu, weil mich das ganze Thema nicht betrifft oder ich will mir dazu keine Meinung bilden, dann kann ich auch eine These komplett überspringen, dann wird die am Ende der Berechnung gar nicht mitgewertet.
Thematisch fängt das bei den kostenlosen Trinkwasserbrunnen auf der Wiesen an und hört beim Großbrauprojekt Gasteig auf. Wichtig für die Macher des Münchenomats war vor allem, wo unterscheiden sich die Parteien in ihrer Meinung, meint der ehrenamtliche BDKJ-Projektleiter.
Und deswegen haben wir dann eine Auswahl getroffen und haben dann einfach geschaut, okay, wo ist eine möglichst große Differenz da, dass man eine große Streuung kriegt zwischen den Parteien und auch weiß, okay, die Partei tritt für diese gewissen Themen ein und eine andere dann eben für andere. Also Klimaschutz ist weitestgehend einheitlich, aber auch da gibt es schon große Unterscheidungen. Aber viele Themen, gerade im Bereich soziale Gerechtigkeit und so Gesundheitsthemen und Soziales, ist das, wo die Parteien tatsächlich sehr spaltet, wo die Meinungen stark auseinandergehen.
Bei einem Workshop mit jungen Menschen hat das Projektteam im vergangenen Herbst insgesamt 76 Thesen gesammelt, die ihnen wichtig waren. 35 haben es in dem Münchenomat geschafft. Den Rest und alle Begründungen der Parteien können die Nutzer im Thesenbuch nachlesen, das als PDF auf der Homepage abgebildet ist.
Da kriegt man sicherlich nochmal Hintergrundinformationen. Man kann ja auch am Ende, nachdem das Ergebnis im Münchenomat rausgekommen ist, welche Partei jetzt prozentual am meisten mit mir übereinstimmt, sich dann auch nochmal in die Thesen einlesen und da die Begründungen der Parteien zu einzelnen Thesen oder einmal gesammelt alle Begründungen von einer Partei anzeigen lassen.
Stolz sind Michael Reich und das Team des Münchner BDKJ auf einen Service, den bis jetzt nur der Münchenomat anbietet.
Wir haben es geschafft, unseren kompletten Münchenomat, also auch die Thesen an sich, in leichte Sprache übersetzen zu lassen, um quasi noch eine größere Zielgruppe ansprechen zu kommen. Es ist ja doch sehr schwierig, gerade für Leute, die irgendwie mit dem normalen Deutsch nicht zurechtkommen, sich dann vor allem über so komplexe Themen wie Kommunalwahlen zu informieren. Und der Wahlomat selber hat das nicht. Wir haben das jetzt geschafft, tatsächlich vom Prüfbüro alles übersetzen zu lassen, also auch die Thesen direkt und die ganzen Erklärungen, wie das Tool funktioniert. Das heißt, man kann das auch niederschwellig benutzen.
Der Erfolg gibt Ihnen recht. In den ersten paar Tagen haben bereits gut 20.000 User den München-O-Mat genutzt. Eine Fortsetzung des Pilotprojekts bei den nächsten Kommunalwahlen ist zumindest denkbar, sagt Michael Reich. Wie die Bitte für das MKR, das Kirchenradio.
Wer jetzt Interesse am München-O-Mat und Themen vor der Haustür hat, einfach den München-O-Mat googeln und loslegen. Unsinniger Donnerstag, rußiger Freitag und dann das Wochenende. Tja, für Faschingsfans ist in den kommenden Tagen genügend geboten. Aber auch für alle anderen. Mein Kollege Willi Witte hat für Sie ein paar schöne Veranstaltungstipps zusammengestellt.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Wer bayerische Tänze mag oder einfach nur ausprobieren möchte, ist am Freitag im Gasteig HP8 bei München tanzt genau richtig. Tanzleiter Philipp Korda zeigt den Teilnehmern mit Live-Musik einfache Tänze, bei denen man sofort loslegen kann. Dresscode gibt es keinen, von Tracht bis Jeans ist alles erlaubt. Karten zu 15 Euro gibt es in der Abendkasse, ermäßigt für 10 Euro. Der Tanzabend für Bayerischen, Polka und Konsorten beginnt am Freitag um 19.30 Uhr im Gasteig HP8 in der Hans-Preisinger Straße. Die Pfarrei St. Georg in Unterbiberg stellt am Samstag für die kleinen Narren den Pfarrsaal auf den Kopf. Da gibt's nicht nur Musik, Tanz und kleine Leckereien. Den ganzen Fasching-Samstagnachmittag sind die Animationsclowns mit Spielen, Spaß und Unterhaltung für Prinzessinnen, Cowboys und Ritter da. Das Highlight, der Auftritt der Kinder- und Jugendgarde. Los geht's um 14 Uhr, der Kinderfasching endet gegen 17.30 Uhr. Am Samstag im Pfarrsaal von St. Georg in Unterbiberg. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz veranstaltet die katholische Kirchenstiftung Herz Jesu München ein Konzert mit dem Titel We Choose Peace, ein Konzert für den Frieden. Dazu lädt die multikulturelle Musikgruppe Gen Verde am Sonntag ein. Die weiblichen Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern spielen eine Mischung aus Pop, Rock und christlicher Musik mit ethnischen Einflüssen. Das Konzert für den Frieden beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in der Romanstraße. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Faschingswochenende.
Nicht nur zu den Pfarrgemeinderatswahlen am 1. März lassen sich engagierte Katholiken aufstellen. Nein, auch bei den Kommunalwahlen eine Woche später, also am 8. März, treten sie an. Oft erst, nachdem sie in kirchlichen Verbänden, im Pfarrgemeinderat oder sogar in der Seelsorge aktiv waren. So wie zum Beispiel Franz Heilmeier. Er hat es in Neufahren bei Freising sogar zum Bürgermeister gebracht. Bei der kommenden Kommunalwahl tritt er allerdings nicht noch einmal an. Wir haben ihn in seinem Büro besucht und mal nachgefragt, warum engagierte Katholiken eigentlich auch gute Voraussetzungen für die Kommunalpolitik mitbringen.
Es war ein Vergnügungspark, der Franz Heilmeier zum Bürgermeister gemacht hat. Genauer gesagt ein geplanter und dann nicht verwirklichter Vergnügungspark. Er fürchtete, dass das Großbauprojekt der Gemeinde keine Gewerbesteuern, sondern nur enorme Verkehrsbelastung und Kosten für die Infrastruktur gebracht hätte. Franz Heilmeier war ganz vorne dabei beim Bürgerprotest, obwohl dem Theologen in seiner Arbeit als Seelsorger nicht langweilig war.
Nein, es war mir nicht langweilig. Ich habe meine Aufgaben im kirchlichen Bereich sehr gern gemacht. Mich hat schon immer Politik und Kommunalpolitik insbesondere interessiert, die Entwicklungen bei uns in Neufahrn. Ich wohne seit Anfang der 90er Jahre in Neufahrn und mir haben ein paar Dinge, die dann der damalige Bürgermeister initiiert hat, auch missfallen. Und das hat einfach mein Interesse geweckt, da auch selber mich zu bewerben und damals 2014 dann eben auch mich zur Wahl zu stellen.
Dabei spielte seine Prägung in der katholischen Landjugend eine wichtige Rolle. Dort hat der Vater von drei Kindern gelernt, dass Christen eine Verantwortung für die Gemeinschaft haben, in der sie leben.
Unser Evangelium ruft uns primär in die Welt und nicht in die Kirche. Von daher ist für mich so die Vorstellung, Christsein bedeutet irgendwie einen religiösen Club zu betreuen, ist für mich eine totale Engführung von Christsein, sondern Kirche ist immer da für die Welt.
Und als Bürgermeister hat Franz Heilmeier versucht, seine großen christlichen Überzeugungen in die kleine Welt der Kommunalpolitik einzubringen.
Früher hat es so geheißen, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit, also solche Grundthemen als Grundkompass in den verschiedenen Einzelthemen da zu haben und die schon mit einer gewissen Unerschütterlichkeit da zu haben, ist, glaube ich, schon so ein relativ klarer Kompass.
Der zeigte bei Franz Hallmayr immer auf das Wohl der Gemeinschaft. Vor einigen Jahren drohte einer der weit verstreuten Neufahrner Ortsteile, seine Lebensmittel zu verlieren. Die Gastwirtschaft und der einzige Versammlungsraum war zugesperrt worden. Es drohte eine Vereinzelung der Menschen im Dorf, weniger Nachbarschaftshilfe, weniger Vereine und mehr Einsamkeit. Franz Hallmayr und der Gemeinderat haben deshalb ein Versammlungshaus durchgesetzt. Heute ist es zusammen mit der Kirche das Herz des Dorfes. Davor waren aber die Bürgerschaft und viele geldgebende Behörden zu überzeugen. Und auch das hat Franz Hallmayr in den vielen kirchlichen Gremien gelernt, in denen er engagiert war.
Wie geht es genau, dass ich bestimmte Dinge voranbringe, dass ich bestimmte Zielsetzungen verfolge, und zwar nicht nur, indem ich mit dem Kopf durch die Wand renne, sondern dass man miteinander auch schaut, die Leute mitzunehmen. Also diese Spielregeln der Meinungsbildung, der Entscheidungsfindung, des demokratischen Diskurses, die kann man natürlich im kirchlichen Bereich und im kirchlichen Verbandsbereich schon sehr studieren und verinnerlichen.
Als engagierter Christ war Franz Hallmayr gut vorbereitet für das Amt, das er nun nach 12 Jahren abgeben wird. Mehr als 2 Amtszeiten seien weder für eine Gemeinde noch für den Bürgermeister gut, ist er überzeugt. Es sind also nicht die zunehmenden Angriffe, denen Kommunalpolitiker heute besonders in den sozialen Medien ausgesetzt sind, warum er auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Dennoch sieht er diese Entwicklung mit Sorge.
Das ist eine, glaube ich, schon eine gewisse Verrohung und auch ein Anspruchsdenken, wo man im Prinzip nur noch Erwartungen an die Gemeinde formuliert, ohne da irgendwie auch selber was beitragen zu wollen, mit einem teilweise manchmal auch aggressiven Erwartungshaltung.
In einigen Kommunen ist es deshalb schwierig geworden, überhaupt noch Kandidaten für das Bürgermeisteramt und den Gemeinderat zu finden. Franz Hallmayr kann das verstehen.
Wenn halt sozusagen dann ein bisschen die Grundachtung, dass sich da jemand engagiert, also gerade Gemeinderat, der es ja ehrenamtlich macht, wenn man halt merkt, dass die so einen Bach runtergeht, dass es mir dann nicht bis zweimal, sondern dreimal überlegt, ob ich das tun will, man schon die Leute erst finden muss und auch überzeugen muss, die bereit sind, dafür zu kandidieren, kann ich schon nachvollziehen.
Immerhin, in Neufahrn sind weiterhin verantwortungsbewusste Frauen und Männer bereit, in die Kommunalpolitik zu gehen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. An dieser Bereitschaft hat wohl auch Franz Hallmayr schon vor Jahren in seiner Zeit als Seelsorger mitgewirkt. Jedenfalls sind viele ehemalige Ministranten aus seiner Pfarrei für unterschiedliche Parteien im Neufahrner Gemeinderat aktiv. Bei Franz Hallmayr wird sich dagegen ein Kreis schließen. Nach seiner Zeit als hauptamtlicher Bürgermeister kehrt er wieder stärker ins kirchliche Ehrenamt zurück.
Ich mache hier ehrenamtlich Wortgottesdienste und habe gute Kontakte. Also von daher hier die eine oder andere Sache auch ehrenamtlich zu machen, kann ich mir schon vorstellen.
Zuvor will der demnächst 64-Jährige aber eine Auszeit nehmen. Mit einem ebenfalls aus der Politik ausscheidenden Bürgermeisterkollegen wird er im Sommer eine Fahrradtour vom Chiemsee bis zur Adria unternehmen. Aus Neufahrn bei Freising, alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, wie immer vor den Faschingsferien gab es auch heuer wieder Zwischenzeugnisse. Für mich als Schüler, das war damals gar kein Spaß, denn gerade vor den narrischen Tagen ein Zeugnis, naja, eine schlechte Note war irgendwie gefühlt immer dabei. Sandra Krump ist zuständig im Münchner Erzbistum für die kirchlichen Schulen und weiß, wie man es richtig macht, wenn's Zwischenzeugnis, ja, jetzt nicht so unbedingt der Burner ist.
Entspannt, aber interessiert bleiben. Also nicht entspannt in dem Sinn, ist egal. Das ist eben gerade nicht egal. Da würde man das Kind auch nicht ernst nehmen. Und vor allem ins Gespräch kommen. Mit dem Kind, aber auch natürlich mit den Lehrkräften. Gerade dann, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Weil es ist ja noch ein ganzes halbes Jahr, das vor einem liegt. Da kann sich ja noch viel tun.
Jetzt haben manche ja ein richtiges System. Für eine 1 gibt es 10 Euro, für eine 2 gibt es 5 Euro. Irgendwie so in der Art. Wie sehen Sie denn das mit der Belohnung für gute Noten?
Man kann vor allem sagen, dass man sich mit dem Kind freut, dass es so tolle Fortschritte gemacht hat, dass es super ist. Mei, und dann gibt es halt vielleicht das Lieblingsessen vom Kind oder man geht gemeinsam am Wochenende mal ins Kino. Am meisten ist ja doch wichtig, dass die Freude da ist. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich kann jetzt was, was ich vorher noch nicht konnte.
Egal wie Zwischenzeugnisse, die Zwischeninformationen oder auch das Lernentwicklungsgespräch waren, wir wünschen einen guten Start in die Faschingsferien und jede Menge Spaß kommende Woche. Für die bayerischen Schülerinnen und Schüler heißt es jetzt erstmal, eine Woche durchschnaufen. Klar, über die Faschingsferien freuen sich wahrscheinlich alle Kinder. Aber wenn die Kleinen allgemein keine Lust auf Schule haben, dann sollten sich Eltern auch mal Gedanken machen. Damit Schule ein Ort ist und bleibt, an dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, gibt es Unterstützung. Zum Beispiel von den Familientherapeuten der Caritas in Taufkirchen.
Wenn sich morgens der Schulranzen schwerer anfühlt, als er eigentlich ist, dann beginnt jeder Tag mit einem Kampf. Kein schönes Gefühl, weder für das Kind noch für die Eltern. Da heißt es erstmal herausfinden, was dahinter steckt, rät Familientherapeutin Stefanie Kimmel.
Die erste Maßnahme, die ich mit den Eltern hier in der Beratungsstelle immer bespreche, ist erstmal verstehen wollen, was könnte denn los sein beim Kind. Ja, sich Zeit nehmen, zuhören, bisschen erforschen und auf Entdeckungsreise gehen und auch mit dem Herzen verstehen, ja, was ist denn los eigentlich.
Denn meistens gibt es irgendeinen Grund dafür, warum Schule keinen Spaß macht. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Angefangen von einer Überforderung, aber auch eine Unterforderung. Ja, das kann auch in der persönlichen, sage jetzt mal, Ausstattung des Kindes liegen, dass vielleicht die Schulform auch nicht geeignet ist. Es können aber auch natürlich soziale Aspekte, also Konflikte mit anderen Kindern, mit anderen Mitschülern, Schülerinnen sein, aber vielleicht auch Konflikte mit Lehrern. Das ist ein ganz, ganz großes Spektrum.
Und ebenso individuell kann sich der Schulfrust auch äußern. Der eine hat morgens immer Bauchweh, die andere zieht sich zurück und wieder andere Kinder haben einfach auf nichts mehr Lust. Da ist es wichtig, dass Eltern ihrem Kind signalisieren, wir sind für dich da.
Grundsätzlich so eine gemeinsame Gelassenheit, ja, und so eine Sicherheit zu vermitteln, hey, wir kriegen das gemeinsam hin. Und ich finde es auch immer ganz spannend, die Kinder oder Jugendlichen, zum Beispiel auch hier in der Beratung, wenn die zum Beispiel hier dann auch mal erzählen, ah, war eine Schulaufgabe, es gab die und die Note, dann auch nicht gleich selber die Reaktion, ah, super, oder naja, könnte noch besser sein, sondern gleich mal die Rückfrage zu stellen, und wie zufrieden bist du damit?
Wichtig ist nämlich nicht nur die Note, sondern auch zu schauen, wie sehr hat sich mein Kind angestrengt, wie viel Mühe hat es sich gegeben. Selbstwirksamkeit zu spüren, stärkt das Selbstvertrauen. Ganz allgemein macht Stefanie Kimmel allen Kindern und Eltern Mut. Durch Krisen muss niemand alleine durch.
Wir werben immer dafür, auch bei den kleinsten Sorgen und Bauchschmerzen, sich einfach Unterstützung zu holen, bei den Schulen oder eben auch zum Beispiel hier in der Beratungsstelle anzurufen, sich einen Termin geben zu lassen. Da muss sich jetzt nicht gleich irgendwie eine ellenlange, monatelange Beratung draus ergeben. Manchmal hilft es auch einfach mal wirklich, da zu sitzen, zu sprechen, die Gedanken zu sortieren und ein paar Dinge auf den Weg zu bringen.
Oft hilft es schon, an ein paar kleinen Stellschrauben zu drehen, damit aus Schulfrust Schullust wird. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wenn Sie sich auch über ein paar Tipps freuen, damit Ihr Kind lieber in die Schule geht, dann hören Sie doch rein in die neueste Folge von Total Sozial. Heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.